Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber. Das sind die Themen.
Transparenz. Fachleute fordern präzisere Informationen bei der Evaluierung von KI-Systemen. Problemzone. Über die gesetzliche Regulierung von künstlicher Intelligenz wird immer noch gerungen. Drucker-Analyse. 96 Bits auf Laser ausdrucken sollen das Ukraine-Leak aufklären. Und das digitale Logbuch. Granulator.
Natürlich, was sehr begrüßenswert ist, ist die Idee, dass man, wenn man solche Systeme auswertet, dass man die Daten veröffentlicht und auch wirklich sagt, auf welches Bild hat dieses Verfahren welches Ergebnis geliefert, weil das eben die Möglichkeit schafft, hinterher wirklich zu überprüfen, was ist da genau passiert. Und man kann dann viel besser verstehen, was da gemacht wurde und wie das funktioniert hat, als wenn man nur die Kennzahl hat.
Ja, das sagt Florian Gallwitz, Informatikprofessor an der Technischen Hochschule Nürnberg, über ein Positionspapier in der aktuellen Ausgabe des Wissenschaftsmagazins Science. In diesem Papier fordert ein internationales Team von Informatikexpertinnen und Experten mehr Transparenz bei der Evaluierung von KI-Modellen. Eine bessere Überprüfbarkeit also für komplexe Systeme, die ja gerade überall Einzug in unseren Alltag halten. Mein Kollege Michael Gessert hat sich mit diesem Positionspapier beschäftigt, mit diesem Aufruf zu einem Umdenken, wie es in der Überschrift formuliert wird. Damit diagnostizieren die Verfasser ja quasi, es läuft irgendetwas schief momentan in der KI-Forschung und Entwicklung, oder?
Ja, genau. Und das Problem ist tatsächlich vor allem, dass KI-Systeme ja längst dieser Sphäre der wissenschaftlichen Grundlagenforschung entwachsen sind und wirklich drinstecken. In selbstfahrenden Autos, in medizinischer Diagnostik, in Gesichtserkennungssystemen von Behörden. Das sind alles Anwendungsszenarien mit außerordentlich hoher Brisanz, wo es dann auch von überragender Wichtigkeit ist, die Stärken und die Schwächen der zugrunde liegenden KI-Modelle zu kennen, die auch bewerten und überprüfen zu können. Auch für eine mögliche politische Regulierung solcher Systeme wäre das die Grundvoraussetzung.
Über die politische Regulierung berichten wir gleich noch. Bei einer solchen Betrachtung sind ja die möglichen Schwächen der Systeme vielleicht deutlich wichtiger als die Stärken. Denn wir haben ja bereits eine durchaus breite Liste von Beispielen, wo KI-Systeme sich üble Patzer erlaubt haben.
Ja, absolut. Die Autoren des Positionspapiers hier nennen jetzt keine konkreten Fälle, aber beschreiben zwei typische Szenarien. Ein Gesichtserkennungssystem zum Beispiel kann Männer und Frauen mit einer angegebenen Genauigkeit von 90% auseinanderhalten. Das klingt ja erstmal gut. Dann stellt sich raus, bei dunkelhäutigen Frauen liegt es allerdings in jedem dritten Fall daneben, während es eben bei weißen Männern quasi perfekte Ergebnisse liefert. Ein anderes Beispiel, ein KI-System zur Brustkrebserkennung schneidet in einem Vergleich mit 6 menschlichen Experten insgesamt besser ab, mit einer in der Summe höheren Erkennungsrate. Aber dann stellt sich heraus, bestimmte Krebstypen, die von allen 6 Radiologen erkannt werden, die erkennt die KI überhaupt nicht.
Ja, das wäre dann also eine fatale Fehlentscheidung, etwa in dem angesprochenen Fall der Radiologen, die von einem KI-System ersetzen zu lassen.
Genau, solche Pannen beruhen ja zum einen auf Schwächen beim Trainingsmaterial der KI-Modelle. Das ist dann dieser berühmte Bias, die Voreingenommenheit. Wenn zum Beispiel ein Gesichtserkennungssystem vorwiegend mit Bildern von weißen Männern trainiert wurde. Das kann aber auch eine Fehlinterpretation sein, wie die KI überhaupt zu ihrem Ergebnis gekommen ist. In jedem Fall, so lautet der Warnruf in diesem Science Paper, der bislang vorherrschende Blick auf die Gesamtperformance eines KI-Modells, der vernebelt den Blick auf verborgene, möglicherweise drastische Fehler im Modell.
Für diesen Fokus auf die aggregierte Gesamtperformance gibt es allerdings auch gute Gründe, wissenschaftliche und ökonomische.
Ich denke, bei jeder Art einer wissenschaftlichen Untersuchung oder Evaluierung eines KI-Systems werden Sie die Ergebnisse in gewissem Ausmaß zusammenfassen müssen. Sonst haben Sie einfach zu viele Daten und es ist dann zu schwer herauszuarbeiten, was da passiert und was das in einem größeren Kontext bedeutet.
Auch für Ryan Burnell von der University of Cambridge ist klar, wer ein neues KI-Modell entwickelt hat und das vorstellt, sei es in einer Fachzeitschrift oder bei einer Fachkonferenz, muss den erzielten Fortschritt auf möglichst eingängige Weise kommunizieren. Schließlich sei das ganze Fachgebiet von dem Gedanken getragen, den jeweiligen Stand der Technik zu überflügeln.
Often that state-of-the-art performance is
Oft beruht dieser Stand der Technik auf einer einzigen Messgröße. Wir haben Ranglisten und Wettbewerbe, die gerade mal eine oder zwei Messgrößen verwenden, um KI-Systeme zu vergleichen. Und ich glaube, das führt dazu, dass die Forschenden sehr fokussiert darauf sind, diese aggregierten Kennzahlen zu verbessern. Und sie sind weniger fokussiert darauf, darüber nachzudenken, wo das System fehlerhaft ist und wo erfolgreich, und zu versuchen, die Daten mehr im Detail zu untersuchen.
Auch ganz banale und pragmatische Gründe führen regelmäßig dazu, dass bei der Vorstellung und Evaluierung neuer KI-Modelle Details tendenziell unter den Tisch fallen. Der zur Verfügung stehende Platz bei einer Publikation ist limitiert, genauso wie die Rede- oder Präsentationszeit bei einer wissenschaftlichen Konferenz. Trotzdem plädieren die Verfasserinnen und Verfasser des Science Papers für mehr Granularität.
Mit Granularität meinen wir, wir sollten auf verschiedene Bedingungen auch differenziert draufschauen. Wir sollten versuchen, in einem bestimmten Themenfeld die Faktoren zu identifizieren, die die Performance beeinflussen könnten. Im Falle eines selbstfahrenden Autos etwa könnten wir an die Wetterbedingungen denken, die Art der Straße, das Verkehrsaufkommen. Und anstatt nur in einer Kennzahl zu aggregieren, wie gut das Fahrzeug über alle denkbaren Szenarien insgesamt reagiert, könnten wir uns die verschiedenen Szenarien anschauen. Das würde uns einen besseren Eindruck verschaffen, wo das KI-Modell versagt und wo es gut ist.
Für diesen granulareren Blick auf die Daten müsste man Anreize schaffen. Und auch die Peer-Reviewer, die Gutachter bei Veröffentlichungen in wissenschaftlichen Journalen, müssten für das Problem sensibilisiert werden. Den Verfassern des Science Papers ist klar, ein Patentrezept gibt es nicht. Die Datenbasis, die möglichen Einsatzformen und die möglichen Fehlerquellen sind bei unterschiedlichen KI-Modellen einfach zu verschieden. So sieht das auch Florian Gallwitz.
Nehmen wir mal das Beispiel Gesichtserkennung. Gerade für die USA ist sicher höchst relevant, dass es auch mit dunkelhäutigen Gesichtern gut funktioniert. Da könnte ich jetzt also irgendwie meinen Benchmark so machen, dass da auch entsprechend viele dunkelhäutige Probanden in der Validierungsstichprobe sind und kann diese Zahl nochmal extra ausweisen in meinem Paper und sagen, dass es auch auf dieser Subgruppe besonders gut funktioniert. Das Problem ist, wenn ich das dann vielleicht in einem Kindergarten in Tibet einsetzen will, um die Kinder zu erkennen, die zur Tür reinkommen, hilft mir diese Subgruppenanalyse auch nichts.
Also fassen wir zusammen, das Positionspapier ist eher so ein Denkanstoß in die Wissenschaftscommunity. Die wirklich drängenden Probleme liegen aber da, wo KI-Modelle schon ganz konkret eingesetzt werden, Michael.
Ganz genau. Und der zweite zentrale Punkt, die zweite zentrale Forderung des Papers ist nämlich auch noch, die Evaluierungsdaten müssen öffentlich verfügbar sein, damit andere Forschende, aber letztlich auch politische Instanzen nachvollziehen können, was ein KI-Modell macht, wo die möglichen Fallstricke oder salopp gesagt die versteckten Granaten liegen könnten. Schon jetzt ist es allerdings so, die bahnbrechenden Entwicklungen, die finden nicht mehr an Universitäten und Instituten statt, sondern in privaten, gewinnorientierten Firmen. Die Top-Expertinnen und Experten der KI-Branche, die arbeiten womöglich gar nicht mehr in der Wissenschaft, sondern bei OpenAI, bei Google oder Meta. Und während Datentransparenz bei wissenschaftlichen Veröffentlichungen, abgesehen jetzt vom Platzmangel vielleicht, noch ziemlich selbstverständlich ist, bei den kommerziell eingesetzten Produkten ist sie es nachweislich jetzt schon nicht mehr.
Ja, das wiederum wäre dann ein Grund zu sagen, wir kommen da um eine staatliche oder behördliche Kontrolle nicht herum, wie das ja in den USA und auch in der Europäischen Union schon formuliert wird.
Die Frage ist nur, wer diese Kontrolle dann leisten soll, wenn vielleicht die Top-Experten schon im privaten Bereich tätig sind. Was völlig klar ist, so hat mir das auch Professor Gallwitz gesagt, weder in Europa noch in den USA haben Universitäten oder Forschungseinrichtungen noch die finanziellen Mittel, um die wirklich großen KI-Modelle à la ChatGPT-4 nachzubauen oder zu überprüfen mit dem immensen Hardwareaufwand, der dafür notwendig wäre. Es ist aber noch schlimmer, offenbar drohen auch wissenschaftliche Fehler, Irrtümer bei der Interpretation von KI-Anwendungen, die politische Entscheidungsfindung zu beeinflussen. Ein Beispiel: Hate Speech oder das sogenannte Grooming, also die Anbahnung von sexuellen Kontakten zu Minderjährigen in den sozialen Medien.
Ja, zu diesem Teilbereich gibt es gerade Gesetzesinitiativen in Deutschland und in der EU, bei denen ja recht tiefgreifende Maßnahmen wie dann Vorratsdatenspeicherung und die Aufweichung von Verschlüsselung diskutiert werden.
Und es gibt da die Annahme, es gäbe KI-Modelle, die Hate Speech oder Grooming recht gut erkennen können, wenn man die mit den entsprechenden Testdatensätzen trainiert. Was dabei aber vergessen wird, bezogen auf die Gesamtzahl aller Postings im Netz, kommen Hate- und Grooming-Postings nur in einem verschwindend geringen Prozentsatz vor. Da wird also ein KI-Modell, ein sogenannter Klassifikator, der in einem statistisch ganz anders verteilten Testdatensatz problematische Postings recht zuverlässig erkennt, der wird in der Realität völlig versagen und zum Beispiel massenhaft Fehlalarme liefern. Ein ähnliches Unverständnis spricht meines Erachtens auch aus gewissen Forderungen vermeintlich IT-affiner Politiker, diese universellen KI-Modelle wie ChatGPT regulieren und einhegen zu wollen und den Hersteller für bestimmte Ergebnisse quasi haftbar zu machen. Mein Fazit momentan, wir sind hier noch deutlich im Neuland in der Wissenschaft, wo ja vielleicht dieses Science-Papier jetzt Denkanstöße liefert, aber auch in privaten Firmen und in der Politik.
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler fordern einen klaren Blick auf die Kennzahlen von KI-Systemen. Darüber sprach ich mit Michael Gessert. Danke. Die Wissenschaftscommunity, die arbeitet also daran, KI-Systeme nicht nur zu entwickeln und zu verbessern, sondern auch daran, deren Fähigkeiten und Grenzen zu objektivieren. Die in der Allgemeinheit geführte Diskussion über Fluch und Segen von KI ist dagegen allerdings im Moment wohl eher von den plakativen Beispielen wie etwa ChatGPT oder DALL-E geprägt. Der Ruf nach politischer Regulierung von KI-Anwendungen, der wird immer lauter. Doch allgemeingültige Regeln, die gibt es noch nicht. Und das, obwohl sowohl in der EU als auch in den USA an gesetzlichen Vorschriften schon seit Jahren gearbeitet wird. In San Francisco haben sich am Mittwoch KI-Expertinnen und Experten aus der Europäischen Union und den USA getroffen, um über KI-Regulierung zu sprechen. Nils Stumps fasst zusammen.
Eine Diskussionsrunde in der EU-Vertretung in einem Hochhaus in San Francisco. Auf einer kleinen Bühne sitzen KI-Expertinnen und Experten und bei zwei Punkten scheinen sich alle einig zu sein. KI-Technik entwickelt sich so schnell, die Regulierung kommt einfach nicht mehr mit.
We're not moving as fast as industry is.
Und Regeln für KI-Anwendungen zu machen, ist einfach kompliziert.
It is quite complicated.
Gillian Hatfield ist Professorin an der Universität von Toronto. Sie erforscht, wie neue KI-Regeln aussehen könnten und berät OpenAI in Regulierungsfragen. Das ist die Firma, die ChatGPT und GPT-4 erfunden hat, die KI-Plattformen, die seit Monaten für viel Aufregung sorgen.
Was die Regulierung angeht, gibt es jetzt viel mehr Aufmerksamkeit. Das ist gut, denn künstliche Intelligenz ist eine Technologie, die nicht nur einzelne Bereiche, sondern die ganze Wirtschaft verändert. Ich sehe noch nichts, was dem begegnet.
Das Regelpaket, das EU-weit gelten soll, heißt das Künstliche Intelligenzgesetz. Auf Englisch Artificial Intelligence oder AI Act. Lucilla Scioli ist von der EU und arbeitet an den Gesetzen. Sie erklärt,
It is quite complicated.
Warum das so kompliziert ist. Zum Beispiel, weil eben nicht nur einzelne Bereiche betroffen sind.
That we actually apply this framework to basically all the sectors.
Es geht nicht nur um Gesundheitsversorgung oder nur um den Arbeitsmarkt. Die Regeln müssen in allen Bereichen funktionieren. Der Plan ist, dass KI-Anwendungen in vier Risikokategorien eingeteilt werden. Minimales, begrenztes, hohes und inakzeptables Risiko. Computerspiele gelten zum Beispiel als Anwendung mit minimalem Risiko. KI für die Massenüberwachung oder die Manipulation von Menschen fällt in die Kategorie inakzeptabel und sollen verboten werden. Das sind die klaren Fälle. Gerungen wird bei Anwendungen wie ChatGPT. Ist der Sprachbot eine Hochrisikoanwendung, weil er Desinformationen verbreiten könnte, oder weniger risikoreich? In welche Kategorie die Anwendungen eingeordnet werden, ist wichtig.
These requirements only apply to what we consider to be high-risk applications.
Die Regeln des KI-Acts gelten nur für Hochrisikoanwendungen, sagt Lucilla Scioli. Umso niedriger, desto weniger Regeln. Laut der NGO Corporate Europe Observatory setzen sich Konzerne wie Microsoft oder Google dafür ein, dass die eigenen Produkte in eine niedrigere Kategorie fallen. Obwohl Tech-Bosse wie Sam Altman von OpenAI oder Mark Zuckerberg von Meta öffentlich immer wieder Regulierung einfordern. Es ist eben kompliziert.
It is quite complicated.
Bis Ende des Jahres sollen die EU-Regeln stehen.
We hope to finalize this discussion by the end of the year.
2025 sollen sie in Kraft treten. Auch US-Vertreterinnen diskutieren mit in San Francisco. Rebecca Bauer-Kahan sitzt im Landesparlament von Kalifornien. Egal ob EU oder USA, wer KI-Gesetze macht, stehe immer auch vor dieser Herausforderung.
We need to leave it open for innovation, but we also need to be protecting our communities and our democracies.
Innovationen sollen nicht verhindert werden und gleichzeitig sollen Menschen und die Demokratie geschützt werden. Wann umfassende KI-Regeln für die USA stehen, ist noch nicht absehbar. KI-Expertin Pamela Samuelson von der Universität Berkeley sagt dazu:
In the United States, a big catastrophe happens.
In den Vereinigten Staaten müsse erst eine große Katastrophe passieren.
And then regulation happens.
Dann wird reguliert.
Wie steht es um die Regulierung von KI-Systemen in der EU und in den USA? Darüber berichtete Nils Dams.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Für den amerikanischen Militär- und Geheimdienstkomplex ist es wohl eine Demütigung sondergleichen. Schon seit einigen Wochen, viele davon unbemerkt, sind geheime Papiere der US-amerikanischen Regierung online verfügbar, die über die militärische Situation in der Ukraine und deren Bewertung durch amerikanische Regierungsstellen Auskunft geben. Inzwischen wurde ein 21-jähriger Nationalgardist verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, diese Geheimpapiere veröffentlicht zu haben. Die Kücheneinrichtung solle den Leaker verraten haben. Das wird seit gestern in einigen Medien verbreitet. Ist das so, Peter Welchering?
Ja, sie hat wohl dazu beigetragen, dass sie dann tatsächlich etwas verraten hat. Das ist zumindest ein bisschen übertrieben. Die Ermittler, die haben die üblichen digitalforensischen Methoden angewandt, die eben für solche Fälle entwickelt wurden. Und dazu gehört auch, sich die Inhalte von Fotos genau anzuschauen, also was auf diesem Foto jeweils zu sehen ist. Und der Leaker, der hatte die Geheimdokumente abfotografiert und diese Fotos dann online gestellt. Und da sind auf einigen Fotos im Hintergrund dieser abfotografierten Dokumente eben auch beispielsweise Möbelstücke zu sehen, aber auch Klebstofftuben, Handbücher und Nagelknipser. Und tatsächlich lagen einige Fotos auch auf einer Arbeitsplatte, die eine ähnliche Musterung aufweist wie die Arbeitsplatte in der Küche der Eltern des Verdächtigen. Und ich habe mir allerdings von Fotoforensikern sagen lassen, dass die auf einigen Fotos zu sehenden Handbücher vermutlich mehr zur Identifizierung des Verdächtigen beigetragen haben als die Arbeitsplatte aus Granit in der Küche seiner Eltern. Außerdem gibt es dann noch so die üblichen digitalforensischen Indizien wie etwa Netzwerkadressen und von Laserdruckern gedruckte Minimatrizen.
Das müssen Sie uns erklären, wie denn solche Laserausdrucke zu möglichen Verdächtigen führen.
Gepostet wurden ja Fotos von ausgedruckten Papieren und bei Farblaserdruckern, da wird oftmals eine kleine Matrix mit gelben Punkten mit ausgedruckt. Diese Matrix, die kann zwischen 48 und 96 Bit Informationen enthalten. Unter anderem Hinweise auf die Seriennummer des Druckers und den Druckzeitpunkt. Und das hilft den Ermittlern in solchen Fällen natürlich wesentlich weiter, denn wenn sie wissen, wann ein Dokument auf welchem Drucker ausgedruckt wurde, dann lässt sich mit relativ geringem Aufwand feststellen, wer das Dokument ausgedruckt hat. Der Leak der Ukraine-Papiere ist übrigens nicht der erste Fall, bei dem diese Ermittlungsmethode angewandt wurde. Auch Reality Winner, die eine geheime Studie der National Security Agency über russische Einflüsse im Präsidentschaftswahlkampf 2016 an Journalisten weitergegeben hatte, die wurde über die Matrix-Methode enttarnt. Sie hatte die Studie ausgedruckt, an Journalisten der Plattform The Intercept weitergegeben und die hatten das Dokument online gestellt, aber eben nicht die verräterische Matrix entfernt. Und aus der konnten die Ermittler herauslesen, an welchem Drucker die Studie ausgedruckt worden war. Bei Reality Winner war die Matrix eines der Hauptindizien. Im Falle des Leaks der Ukraine-Papiere ist sie bisher eines von mehreren Indizien.
Und was sind die anderen Indizien? Liegen die wieder auf der Arbeitsplatte in der Küche?
Ja, da liegen auch welche, aber nicht nur. Die auf den Fotos auszumachenden Handbücher, die dürften entscheidender sein. Denn die geben einen Hinweis auf die Dienststelle des Leakers, einer Aufklärungseinheit der Luftwaffe.
Nun gibt es ja auch Hinweise, Peter, dass zumindest einige der Dokumente aus einem Dokumentensack stammen könnten, in dem sie für die Verbrennung bzw. Vernichtung gesammelt wurden. Ist dann das Matrix-Indiz überhaupt noch aussagefähig?
Ja, tatsächlich ist es das. Denn dann hat natürlich nicht der Leaker, sondern jemand anders das Dokument ausgedruckt. Aber wer das Dokument dann wann in welchen Vernichtungssack gesteckt hat und wer Zugriff auf diesen Sack hatte, das kann eben auch nachvollzogen werden. Aber auch dafür braucht man eben die Identität desjenigen, der das Dokument ausgedruckt hat. Und natürlich seine Aussage, wann eben das Dokument in welchen Vernichtungssack gesteckt wurde.
Das Matrix-Indiz scheint ja bei der Veröffentlichung von geheimen Dokumenten des Öfteren eine Rolle bei Ermittlungen zu spielen. Wie kommt das?
Ja, es hat zum einen damit zu tun, dass die Markierungsangaben wie etwa Druckerseriennummer bzw. Teile davon und Druckzeitpunkt da mit relativ geringem Aufwand einzubringen sind. Und dann muss man sehen, viele Whistleblower oder Leaker wissen schlicht doch nichts von diesen Matrizen, die von Laserdruckern mit zu Papier gebracht werden. Also die wissen nicht, dass so eine Matrix eben bis zu 96-Bit Informationen enthalten kann. Deshalb wird die Matrix häufig gar nicht entfernt vor einer Veröffentlichung und das führt die Ermittler dann auf die Spur des oder der Liegenden.
Haben versteckte Druckerinformationen den Leaker der Ukraine-Dokumente verraten? Darüber sprach ich mit Peter Welchering. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 37528.
Bist du schon gespannt?
Auf was denn?
Nur noch 7 Stunden Atomstrom.
Knacki, meine Spannung hält sich in Grenzen.
In welchen Grenzen?
So um 220 bis 230 Volt. Warum soll die sich ändern?
Keine Angst vorm Blackout?
Nö, jetzt nicht mehr.
Jetzt? Wovor hattest du denn Angst?
Die Dinger sind nicht versichert.
Welche?
Atomkraftwerke, die waren nie versichert.
Was? Warum nicht?
Zu gefährlich. Keine Versicherungsgesellschaft traut sich, Atomkraftwerke zu versichern. Viel zu gefährlich.
Wer hat denn da gepennt?
Niemand hat gepennt. Das war volle Absicht. Anders wäre es nicht gegangen.
Anders wäre es nicht gegangen? Reicht für länger als 60 Jahre volles Risiko? Dann könnte ich doch mit anders wäre es nicht gegangen zur Bekämpfung der Armut mal eine Bank überfallen.
Das wäre kriminell, Knacki. Das andere ist Politik.
Wenn meine Kinder in irgendeinem Forum gehackte Software oder Musik runterladen, stehen schnell die Bullen vor der Tür. Aber wenn ich Millionen Menschen mit unversicherter Technik gefährde, passiert gar nichts.
Du siehst ja, was für ein dicker Stein den Politikern heute Abend runterfällt, wenn das zu Ende ist.
Offensichtlich nicht allen. Die hätten doch nur ihre KI bemühen müssen.
Künstliche Intelligenz kannst du doch nur, wenn deine natürliche Intelligenz richtig tickt.
Woran liegt's?
Wahrscheinlich an mangelnder Granularität.
Körnchen? In fester oder flüssiger Form?
Flüssig besser nicht, Knacki. In virtueller Form. Je mehr Körnchen der Wahrheit du konsumiert hast, desto präziser dein Weltwissen.
Besteht KI nicht sowieso aus der Summe unendlich vieler Körnchen der Wahrheit?
Die sollen ja reguliert werden, also der KI beibringen, dass zu viel Wissen nicht so gut ankommt.
Du meinst erziehen zum Schwindeln wegen der Politik?
Nein, weil KI ja eine Schnittstelle sein soll, die niemanden beleidigt.
Ah, ChatGPT soll dich weiter dicker nennen und nicht fetter zu dir sagen. Wegen sowas wird KI künstlich dumm granuliert?
Nicht dumm, aber menschlich.
Dann verschwieg KI also wochenlang das Datenleck, nur um US-Schlapphüte nicht zu beleidigen? Und um dir keine Angst zu machen, hältst du die Klappe wegen SwiftKey in deiner Tastatur, deinen Staatstrojaner? Ein Körnchen gefällig? Prost!
Digitales Logbuch. Name Nelke Wolfgang. File closed.
Internationale Cybersicherheitsbehörden fordern sichere IT-Produkte. Das ist unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Qualitätsmängel in Soft- und Hardwareprodukten erhöhen die Angriffsfläche für Cyberkriminelle und gefährden damit IT-Infrastrukturen. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, hat zusammen mit seinen Partnerbehörden in den USA, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Australien und Neuseeland diese Woche Empfehlungen an IT-Hersteller veröffentlicht. Die Grundsätze Security by Design und Security by Default sollten stärker in die Produktentwicklung implementiert werden.
Der US-Bundesstaat Montana bringt ein TikTok-Verbot auf den Weg.
Das Parlament in der Hauptstadt Helena hat am Freitag mit einer Mehrheit von 54 zu 43 Stimmen für das erste Totalverbot des Online-Netzwerks TikTok in einem US-Bundesstaat gestimmt. Die vom chinesischen Konzern ByteDance betriebene App steht im Verdacht, der Kommunistischen Partei Chinas den Zugriff auf Nutzerdaten zu ermöglichen. Zuletzt hatten mehrere westliche Staaten ihren Angestellten im öffentlichen Dienst die Nutzung von TikTok auf Diensthandys untersagt.
Stress lässt sich anhand der Tastatur- und Mausbedienung messen.
Ein Team der ETH Zürich hat ein Modell entwickelt, das Stress am Arbeitsplatz daran erkennt, wie Menschen die Tastatur bedienen und ihre Computermaus bewegen. Gestresste Menschen bewegen den Mauszeiger demnach häufiger und ungenauer. Zudem machen sie beim Tippen mehr Fehler und Pausen, heißt es in der Studie, die im Journal of Biomedical Informatics vorgestellt wird.
Das US-amerikanische Radionetzwerk NPR stellt seine Twitter-Aktivitäten ein.
Die mehr als 50 Twitter-Accounts des US-amerikanischen Rundfunksenders werden nicht mehr mit aktuellen Inhalten versorgt. Grund ist ein Streit mit Twitter-CEO Elon Musk. Dieser hatte NPR mit der Markierung als staatlich kontrollierte Medienorganisation in einer Reihe mit der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua oder dem Kreml-TV-Sender Russia Today gestellt. Nach Kritik wurde die Markierung der NPR-Accounts in von der Regierung finanzierte Medienorganisation geändert. Auch das ist mindestens irreführend. Weniger als 1% des jährlichen NPR-Accounts kommt aus staatlichen Mitteln.
Gerichte sollen künftig Accountsperren verhängen können.
Rechtswidrige Inhalte im Internet müssen von Social-Media-Plattformen gelöscht oder gesperrt werden. Das schreibt das Netzwerkdurchsetzungsgesetz vor. Nun soll es ein weiteres Gesetz gegen Bedrohungen im Netz, Hass, Hetze und Beleidigungen geben. Betroffene von schwerwiegenden Persönlichkeitsverletzungen im Internet sollen künftig eine Sperre der Täterkonten verlangen können. Das plant das Bundesjustizministerium laut einem Bericht der Tagesschau. Der Gesetzentwurf sieht vor, dass explizit Nutzungsdaten wie die IP-Adresse herausgegeben werden müssen.
Auf Deutschlands größten Rüstungskonzern gab es einen Cyberangriff.
Der DAX-Konzern Rheinmetall ist Opfer eines Hackerangriffs geworden. Medienberichten zufolge hat die Staatsanwaltschaft Köln ein entsprechendes Verfahren in der Angelegenheit eingeleitet. Ein Sprecher der dortigen Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime bestätigte, dass am Freitag Ermittlungen aufgenommen wurden. Zum Umfang und der Schwere des Angriffs wollten sich die Ermittlungsbehörden zunächst nicht äußern.
Chatkontrolle ist kaum wirksam.
Die Pläne der EU-Kommission, eine Chat-Kontrolle im Kampf gegen Bilder missbrauchter Kinder im Internet einzuführen, sind wenig wirksam. Zudem verstößt der Vorschlag unter anderem gegen das Verbot der pauschalen Vorratsdatenspeicherung. Das geht aus einer 140-seitigen Untersuchung des Wissenschaftlichen Dienstes im Europaparlament hervor, die im Innenausschuss des Parlaments präsentiert wurde. Demnach dürfte zwar die Anzahl gemeldeter Fälle von Missbrauchsdarstellungen deutlich nach oben gehen, allerdings dürfte zugleich die Genauigkeit der Treffer deutlich ab und die Belastung der Ermittlungsbehörden dadurch zunehmen.
Sternzeit, 15. April, Polarstern Vega und Südkreuz, aber kein Orion. Nach Sonnenuntergang funkelt das Kreuz des Südens tief über dem Südhorizont. Der majestätische Skorpion prangt hoch am Himmel und im Norden funkelt Vega als besonders heller Polarstern. So hätte eine Sternzeit vor 14.000 Jahren begonnen. Die sich drehende Erde taumelt ganz langsam, wie ein Kreisel kurz vor dem Umkippen. Für eine Runde braucht sie rund 26.000 Jahre. Dadurch verschiebt sich unser Blick in den Kosmos. Derzeit steht das Kreuz des Südens von Mitteleuropa aus gesehen stets tief unter dem Horizont. Vor einem halben Umlauf war das ganz anders. Als Polarstern leuchtet heute der Stern am Ende der Deichsel des kleinen Wagens. 12.000 vor Christus zeigte die Erdachse ziemlich genau auf die Vega. Die gehörte damals auch nicht zum Sommerdreieck. Wenn die Sonne im Sommer im Schützen stand, waren großer und kleiner Bär die dominanten Figuren am Südhimmel. Wer jetzt bedauert, das Kreuz des Südens von Mitteleuropa aus zu verpassen, sollte bedenken, dass es am Himmel nichts geschenkt gibt. Denn bei freiem Blick auf das Kreuz driftet ein anderer sehr schöner Bereich aus unserem Blickfeld. Dann sind zum Beispiel Orion und Sirius nicht zu sehen, weil sie ständig unter dem Horizont bleiben. Derzeit aber erleben wir die Hochzeit dieser klassischen Wintersternbilder. In unseren Breiten gilt also Orion oder Kreuz des Südens. Beides zusammen geht nicht. Schon in gut 10.000 Jahren gibt es den nächsten Wachwechsel. Orion taucht ab und das Kreuz des Südens lugt über den Südhorizont.
Entzweit der Ukraine-Krieg die Friedensbewegung? Um diese Frage geht es gleich bei Streitkultur nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Und das war Computer und Kommunikation. Am Mikrofon war Manfred Kläuber.